Ja, diesen Text hören wir aus dem Römerbrief, aus dem 13. Kapitel. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. Dann wirst du Lob erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut.
Bitte nehmt Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für dieses herausfordernde Wort bitten. Ihr Lieben, Römer 13, wer seine Bibel mit hat, schlagt auf. Es geht um die ersten 7 Verse. Diese 7 Verse machen deutlich, dass manche Bibelworte bedacht werden wollen und dass sie sich nicht ganz so einfach erschließen und dass sie vielleicht in uns auch Gefühle wecken, die unangenehm sind oder die sich erstmal dagegen sperren und sagen, das geht doch so nicht. Ich habe mich um diesen Bibeltext schon 30 Jahre lang gedrückt. Ich habe also noch nie darüber eine Predigt gehalten. Und ich finde den Bibeltext zu bepredigen auch schwierig. Ich würde am liebsten mit euch jetzt im Hauskreis sitzen, eine Tasse Tee trinken und über diese Verse streiten und Rede und Antwort stehen. Das wäre mir ein schöneres und besseres Umgehen mit diesen kontroversen Sätzen. Wenn ich jetzt eine Predigt halte, hat jeder ja von euch seine eigenen Gedanken und vielleicht poppt da was auf, wo er sagt, das verstehe ich gar nicht, was der da sagt. Ich denke und sehe das völlig anders. Ich hoffe sehr, dass meine Gedanken jetzt in dieser Predigt dir eine Hilfe sein können oder auch eine Anregung sein können, in die richtige Richtung weiterzudenken. Und diese Bibelverse, die der Apostel Paulus vor 2000 Jahren an die Christengemeinde in Rom niedergeschrieben hat, für dich fruchtbar zu entdecken. Ich lese nochmal 1. Korinther 13, den ersten Vers nach der Einheitsübersetzung. Da kommt das schön deutlich rum. Da heißt es, jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt unter. Denn es gibt keine staatliche Gewalt außer von Gott. Die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Punkt. Schluck. Wirklich? Es gibt doch so viele Beispiele, wo Politiker falsch lagen und wo wir alle sagen, das geht doch so nicht, das kann doch nicht sein, dass diese Politiker und diese Regierungen von Gott eingesetzt sind und jetzt das Richtige mit mir machen. Ich weiß, ich begebe mich jetzt auf sehr dünnes Eis, weil jeder von euch seine eigene Geschichte und seine eigene Meinung hat. Jeder hat doch von uns sein eigenes Ampelproblem, oder? Wie die sich da krachen, was soll das bloß werden? Die große Steuerlast, unter der unsere Wirtschaft stöhnt, die vielen Schulden, die wir unseren Kindern und Enkeln weitervererben, der Ökodruck, die Energiepreise, diese Verwöhnkultur. Jeder hat vielleicht was anderes zu meckern. Ist das wirklich so alles richtig? Ich kann auch den Nadelstich noch etwas zarter setzen. Impfpflicht zu Corona-Zeiten. Da sind ja manche vor Wut aus der Kirche ausgetreten. Ich bin auch gegen eine Impfpflicht. Wenn man irgendeine Chemie, die da im Reagenzglas zusammengeschüttelt wurde, jemand in meinen Körper hineinspritzen will, dann will ich bitte das frei entscheiden dürfen, ob ich das zulasse oder nicht. Das ist ja nun mein Organismus, über den ich Verantwortung trage. Trotzdem war es angeordnet und ist mit Ungeimpften nicht gut umgegangen worden. Ist das von Gott so eingesetzt? Ich denke noch an die DDR-Zeit und die DDR-Regierung. Wir waren 6 Geschwister zu Hause, ich bin die Nummer 4. Und da hieß es dann auf der EOS, also auf dem damaligen Gymnasium, Stief kommt nicht mehr auf den Tisch. Ich durfte also kein Abitur machen. Obwohl mein Zeugnis in der 10. Klasse nur 2 Zweien aufwies, ansonsten alles Einsen hatte. Einfach, weil ich nicht bei den Pionieren und nicht bei der FDJ war. Ist diese Regierung wirklich von Gott eingesetzt, die Pfarrerskinder benachteiligt? Ich erinnere mich noch, dass mein Vater mal ein Beispiel preisgab, weil ein sehr bekanntes Gemeindeglied ihn als Pfarrer in der Seelsorge besuchte und gesagt hat, ich habe auf Arbeit Mist gebaut. Und da hat mich die Leitungsebene unserer Fabrik ins Hinterzimmer gerufen und gesagt, pass mal auf, du hast 2 kleine Kinder, du kannst dich entscheiden, entweder du gehst 3 Jahre in den Knast oder du arbeitest bei uns in der Staatssicherheit mit. Dann hatte er einen Tag Bedenkzeit und hat bei meinem Vater Seelsorge gesucht. Ist so eine Regierung, die einem so die Pistole auf die Brust setzt, gut? Wir könnten auch die ganz großen Fragen aufmachen. Ist Putin von Gott eingesetzt? Manche glauben das. War die Regierung Hamas im Gazastreifen von Gott eingesetzt, die ja gewählt war und dort mit sehr vielen Förder- und auch Spendengeldern Tunnel gegraben, Sprengstoff gelagert und Raketensysteme aufgebaut hat, um Israel aus diesem von der Karte irgendwie auszulöschen? War Hitler die Obrigkeit, der man sich unterordnen sollte? Wenn man sich den Schreiber dieser Verse mal genauer anguckt, diesen Apostel Paulus, er hat ja selber unter weltlichen Herrschern gelitten. Ihr könnt das in der Apostelgeschichte der Bibel nachlesen. Paulus wurde aus Ortschaften rausgeschmissen, er wurde vor Gerichte gestellt, er wurde in Gefängnisse geworfen, ausgepeitscht, nur weil er auf öffentlichen Plätzen von Jesus erzählt hat. Auch er hat also unter den öffentlichen Regierungen gelitten und schreibt dann doch solche Verse. Und die römische Besatzungsmacht damals hat auch sein Volk, nämlich das Volk von Paulus, das Volk Israel, die Juden mit Steuern geknechtet. Und sie haben damit nicht nur Straßen und Wasserleitungen und Kanalisationen gebaut. Auch die damalige römische Obrigkeit hat bei ihrer Einsetzung nicht auf die Bibel geschworen, so wahr mir Gott helfe. Und trotzdem schreibt Paulus diese Gedanken. Was um alles in der Welt hat ihn getrieben? Martin Luther hat 1400 Jahre später daraus die 2 Regimentenlehre gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Karl Barth 1934 hat das dann die 2 Reiche Lehre genannt. Im Mittelalter nämlich hatten Päpste und Kirchenoberhäupter manchmal auch politische Macht. Und das ging schief. Mancher König konnte bestimmen, wer in seinem Sprengel Bischof wurde. So hat man Vetternwirtschaft betrieben und am Ende den Einfluss der Kirche genutzt, um weltliche Politik zu betreiben. Das Evangelium wurde missbraucht, Bestechungsgelder haben Kirche reich gemacht. Und so weiter. Im Islam macht diesen Unterschied, der Islam macht diesen Unterschied heute noch nicht zwischen der politischen Macht und der kirchlichen Macht, zwischen politischer Obrigkeit und religiösem Glauben. Und das führt weltweit zu nennenswerten Problemen. Luthers Erkenntnis: Diese zwei Reiche, nämlich die weltliche Macht und auch die geistliche Macht, sollten getrennt betrachtet werden. Jedoch am Ende führt Gott beide. Das geistliche Regiment, die Kirche, das Reich Gottes. Wir dürfen in Jesu Namen binden und lösen. Da ist eine Kraft und eine Macht, die uns Halt gibt, Hoffnung über den Tod hinaus. Und das weltliche Regiment, die Staaten, mit ihrer Ordnung und ihrer Polizei. Das Schwert in dem Bibeltext ist nämlich immer diese Jurisdizität genannt, also dass man Gesetze hat, dass man eine Polizei hat und auch Gerichte, dass man für Ordnung im Land sorgt. Das heißt, der Staat darf Gewalt anwenden und Menschen vor bösen Taten schützen. Gott nimmt somit die weltliche Obrigkeit in den Dienst. Er tut das primär äußerlich, also das Verhalten und unsere Werke betreffend. Gott wirkt aber auch durch sein Wort, die Bibel und den Heiligen Geist in die Welt. Er baut seine Kirche, sein Reich. Das tut er primär innerlich, also die Person betreffend. Das geschieht in unserem Herzen, wenn wir es zulassen. Gottes Reich, ihr Lieben, die Kirche ist in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Das Leben auf dieser Welt ist den Gesetzen anderer untergeordnet. Schön kommt es in dem Streitgespräch zutage, was wir in der ersten Lesung gehört haben, dass man Jesus aufs Glatteis führt und fragt, soll man denn dem Kaiser Steuern zahlen? Wenn Jesus gesagt hätte ja, dann hätte er für die Juden das Land einer anderen Macht gegeben. Wenn er sagt nein, hätte er die Römer hinter sich gehabt. Und da Jesus ohne Geld lebte und kein Geld bei sich hatte, hat er gesagt, hat nicht irgendjemand von euch einen Groschen, also einen Denar? Und dann haben sie ihm diese Silbermünze gereicht und da war natürlich der Kopf von dem Kaiser drauf geprägt. Und dann hat er gesagt, naja, wenn der das Geld anschafft, damit ihr irgendwie so ein bisschen tauschen könnt, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Und alle Umliegenden wussten, kannten den Schöpfungsbericht aus der Bibel, denn wir Menschen sind ein Abbild Gottes. Wir haben die Prägung Gottes, nicht nur in unserem Gesicht, auch in unserem Herzen. Wir sind Gottes als Gottes Abbild geschaffen. Wir gehören Gott. Und er hat den umliegenden Menschen gesagt, gebt euch ganz Gott hin. Diese irdische Macht mit ihren Steuern, die Straßen baut und Wasserleitungen für Recht und Ordnung sorgt, die ist wichtig, damit das Leben funktioniert, weil es eben Menschen gibt, die böse Absichten haben, die in die Schranken gewiesen werden müssen und sich eben nicht an Gesetze halten. Die brauchen eben mal eins auf den Finger. Aber im Grunde genommen ist die andere Macht die wichtigere, dass ihr euch Gott ganz hingebt und nach seinem Willen lebt. So kann man diese Welt zu einem besseren Ort machen. Du gehörst also Gott, sagt Jesus. Ich ordne die wilden Gedanken mal in drei Schlagsätze, vielleicht hilft euch das weiter. Erstens, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja, Gott ist ein Gott der Ordnung. Das können wir aus diesen Versen herauslesen. Eine politische Regierung, die für Recht und Ordnung sorgt, ist gut. Und Gott nutzt staatliche Gesetze und auch die Polizei, um dein Leben zu schützen. Es lebt ja nicht jeder als Christ. Es hält sich ja nicht jeder an die 10 Gebote. Da braucht es eine weltliche Ordnung. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem aufgeräumten und sauberen Land leben. Wir können für die beten, die das alles so ordentlich halten können und die die schwierigen Entscheidungen zu fällen haben. Mehr noch, wenn dich irgendwas nervt, bring dich doch ein. Gestalte die politische Landschaft mit. Nutze deine Möglichkeiten. Man kann, wenn man die Zwei-Reiche-Lehre ernst nimmt, keine christliche Politik machen. Man kann nur als Christ Politik mitgestalten. Denn man macht ja die Politik auch für die vielen Menschen im Land, die nicht an Gott glauben, die keine Christen sind. Man ist für alle verantwortlich. Gott will Ordnung und Schutz für alle Menschen, auch für die, die nicht glauben. Gott liebt alle. Er lässt ja auch die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, so wie es in der Bibel steht. Zweitens, Gott will eine Regierung, die das Beste für die Menschen will, die ihr anvertraut sind. Gott will eine Regierung, die das Beste für die Menschen will, die ihr anvertraut sind. Und darauf hat Martin Luther viel Wert gelegt. Er hat die Fürsten seiner Zeit ganz schön hart zur Brust genommen. Der Fürst soll seine Macht für das Volk ausüben, zum Wohle aller derer, die auf seinem Land leben und nicht narzisstisch, um sein eigenes Ego oder seine Macht zu vergrößern oder die Kasse im Keller zu füllen. Martin Luther wollte immer Fürsten haben, die so an den König eines schönen tschechischen Sonntagsmärchens erinnern. Einen vollbärtigen, weisen Mann, voller Liebe für seinen Sohn, der das Amt nicht übernehmen will, aber doch an sein Volk denkend und für die Menschen, die in seinem Land leben, entscheidend, um für sie gute Bedingungen zu schaffen. Jeder Mensch, der Autorität und Macht in unserem Land hat, bekommt sie mit Verantwortung anvertraut für die Menschen, für die er sorgt. Das gilt auch für einen Firmenchef, für eine Schulleitung oder für einen Pfarrer. Man hat diese Macht und dieses Amt nicht für sich, um sich wohlzufühlen oder aufzublasen. Man trägt eine große Verantwortung. Und wenn man die Bibel liest, dann heißt es an anderer Stelle, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch mal viel verlangt werden. Und alle, die viel Macht auf dieser Welt tragen, müssen das mal vor Gott rechtfertigen, ob sie diese Macht gut ausgeführt haben. Und da gibt es natürlich viele schlimme Beispiele. Manchmal muss man eben den Tyrannen dieser Welt auch das Handwerk legen, die ihre Macht missbrauchen, die keine gute Obrigkeit sind. Denn in der Apostelgeschichte 5, Vers 29 heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollen uns der vorherrschenden Regierung unterordnen, wenn sie Gottes Willen nicht widerspricht. Denn Gottes Gebot steht drüber. Wenn wir uns die Verse 3 bis 5 näher anschauen, du brauchst als anständiger Mensch, der sich den Ordnungen und Gesetzen des Landes unterordnet, keine Angst vor der Regierung zu haben. Angst brauchst du nur haben, schreibt Paulus, wenn du Böses im Schilde führst und die vorherrschenden Gesetze, die die Bevölkerung schützen sollen, brichst. Und dann hast du mit Recht schlechtes Gewissen und Angst, denn die Ordnung ist für alle wichtig. Und natürlich setzt das voraus, dass der Staat, die Obrigkeit, Gesetze lebt, die gut für die ihm anvertrauten Menschen sind. Regieren ist natürlich heutzutage sehr komplex geworden. Man kann das als Laie nicht wirklich überblicken. Stammtischgemecker ist da nicht die richtige politische Hilfe. Demokratie bedeutet manchmal, dass nicht immer mein Wille geschieht und dass ich mich einer Idee, einer Mehrheit auch mal einordnen muss. Das geht auch im Kirchenvorstand nicht anders. Mein dritter Gedanke. Eine gute Regierung braucht nicht nur Geld, sondern auch Respekt und Vertrauen. Die Verse 6 bis 7 in Römer 13. Eine gute Regierung braucht nicht nur Geld, sondern auch Respekt und Vertrauen. Ja, Paulus fordert uns in diesen Versen heraus, gebt nicht nur eure Steuern und eure Zölle, die halt nötig sind, um das öffentliche Leben zu gestalten, sondern ehrt und achtet auch diejenigen, die Verantwortung tragen. Betet für sie. Achtet auf die Worte, die ihr findet in Social Media oder an der Tür, wie ihr über ihre Entscheidungen sprecht. Kirche kann sich nicht um all das kümmern. Kirche hat eine andere Aufgabe als dieses zweite Regiment. Kirche lebt in den Systemen, was der Staat so mitgestaltet und schützt. Kirche hat andere Aufgaben. Achten wir die Menschen, die sich politisch um unser Land kümmern. Beten wir für Familie Kempf oder auch für Herrn Schmidt, die sich da einsetzen, dass sie es gut tun und dass sie am Ende Vollmacht haben und viele Stimmen gewinnen, für die gute Sache zu entscheiden. Kritik wird es immer und überall geben. Dann lasst uns sie geordnet angehen und uns einbringen. Ich schließe mit einem Gedanken, der, ich denke, dem Paulus am allerwichtigsten war mit seinen 7 Versen an die Christen in Rom. Er sagt, geistlich gesehen ist es am Ende eine Vertrauensfrage. Vertraue ich, dass Gott im höchsten Regiment sitzt? Vertraue ich, dass Gott Regierungen absetzen und einsetzen kann? Vertraue ich, dass Gott die größte Macht hat über dem Kaiser, über Olaf Scholz und über Wladimir Putin? Vertraue ich, dass er Menschenherzen bewegen kann wie Wasserbäche, so wie es in den Sprüchen steht? Der Tenor in diesem Bibeltext ist, Gott ist die oberste Obrigkeit, dem wir uns unterordnen sollen. Er steht über den Staatsgewalten. Er hat alles im Griff. Er spricht das letzte Wort. Vielleicht gefällt es uns nicht immer, wie er es tut und wann er es tut. Aber er tut's. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.